Und der Titel ist ja «Keine Angst, aber». Und ich denke, wir alle kennen das «aber». Der «Keine Angst» ist ja die Osterbotschaft. Also es ist eigentlich eine Bibelbotschaft vom ganzen Ding, wo immer wieder gesagt wird, fürchte dich nicht. Ich meinte 365 Mal, was schon sehr passend ist, abgesehen vom Schaltjahr. Genau, du musst einfach einmal doppelt gehen. Aber wirklich, wir wissen, wir dürfen keine Angst haben, wir müssen keine Angst haben, aber das «aber» ist immer wieder sehr hartnäckig. Und darum habe ich es fett markiert, weil das «aber» ist manchmal stärker als das «keine Angst». Und dann wollen wir heute angehen in dem Sinn. Und Schöne an Ostern ist ja, es steht vierfach. Es steht nicht doppelt, es steht nicht einmal, es steht vierfach. Es steht in allen vier Evangelien. Und dann mache ich es so, wie ich es immer mache, wenn ich das Thema habe. Ich schaue es in allen Übersetzungen an. Und also bei allen Evangelisten und sage dann, hey, welches spricht mich das mal an? Weil du hast vier Berichte und du hast vier unterschiedliche Berichte auch. Und ich habe eine kurze Zusammentragung gemacht, sehr stichwortartig, weil jeder von den Evangelisten hat wie einen anderen Fokus gehabt. Genau, und zum Beispiel eben der Matthäus, der den Fokus so ein bisschen auf Action hat, so ein bisschen als Abgrenzung. Das Donnergrollen, das Licht, der Engel und natürlich vieles auch, was sonst ist. Dort ist speziell mit der Lüge, genau, dass die Wachmannschaft aufgrund von Druck von der Verseher dann gelogen hat, um nicht, dass er geklaut worden ist. Genau, das Fokus Action und jetzt die Lüge auch noch. Bei Markus, wo wir heute werden fokussieren, ist der Fokus auf Zweifel, weil immer wieder sind Zweifel reingekommen, ja, ist Jesus wirklich verstanden? Finde ich sehr einen spannenden Punkt, wie ehrlich dass die Bibel auch da ist. Beim Lukas ist eben das Sondersetting, das noch dazukommt, die ganze Geschichte mit den beiden Jüngern, die von Emmaus dann gelaufen sind und der Widerstunde auf Jesus erst am Schluss dann erkannt haben, wo sie mit ihm das Abendmahl gebrochen haben. Genau. Und im Johannes, er hat ja sein Evangelium ein paar Jahrzehnte später geschrieben, als alter Mann im griechischen Exil. Und bei ihm wirkt es mehr so ein bisschen zusammenfassend, oder das Resümee. Und das ist das Evangelium schon mal anders als die ersten drei, weil er wie sagt, hey, was da geschrieben worden ist, ich bringe einen anderen Ansatz, ich bringe einen anderen Zugang rein. Und das merkt man auch in der Ostergeschichte. Das gibt ja manchmal auch Spannungen, oder? Wieso gibt es unterschiedliche Berichte, wieso gibt es da Variationen davon? Und ich finde es auch wichtig, dass dann auch anzugehen, okay, was ist denn da dahinter, oder? Es gibt auch in der Osterpredigt, die aktuelle vom Johannes Hartl, greift er das auch auf. Sehr empfehlenswert. Johannes Hartl auf YouTube, dann zoberst Oster 2025. Sehr starke Predigt, by the way, auch. Und er greift das auch auf, wenn man einen Autounfall hat und du hast vier Züge, hörst du nicht viermal genau das Gleiche, von A bis Z. Weil jeder bringt seinen Blickwinkel rein, jeder bringt seine Person auch rein und gibt da einen Schwerpunkt. Ich habe aber in meiner Vorbereitung, wie so oft mit der Wuppertaler Studienbibel, habe ich ein Zitat gefunden, ein längeres Zitat, wo die Spannung, die manchmal ist, weil ich höre das manchmal auch als Kritik natürlich, ja, das ist ja ein mega Unterschied und so, wie kommt das zusammen? Möchte ich einen Text lesen, den ich sehr gut finde. In diese Spannung hinein, wieso gibt es so vierfache Berichte, wo teilweise ja frappierend, die auch klare Unterschiede hat. Also, die Osterabschnitte der vier Evangelien gehen nicht in wenigen Punkten auseinander und lassen sich auch nicht ohne weiteres in Einklang bringen. Aber was im ersten Augenblick gegen ihre Glaubwürdigkeit spricht, wird tatsächlich zu ihrer Stütze. Wir begegnen offenbar nicht dem organisierten Propaganda einer zentralen Stelle, sondern einer unfrisierten, weitgehend unabhängigen Überlieferung. Deutlich zittert noch die Erschütterung nach und nach und aus mehreren Zeugen Mund in die kerneindeutige Botschaft, Jesus ist leibhaftig auferstanden. Spätestens als die vier Evangelien zusammengestellt wurden, hätten die Bearbeiter alles glatt, widerspruchslos und unangreifbar glätten können. Doch man bewahrte sich eine Scheu vor dem Zeugen der ersten Stunde und besaß in dieser Sache ein gutes Gewissen. So blieb uns eine Überlieferung erhalten, in der die Benommenheit und Hauch des Echten überwiegt. So blieb in der Überlieferung erhalten, in deren stammelnder Benommenheit der Hauch des Echten überwiegt. Genau, ein bisschen Altdeutsch. Wer das noch lesen möchte, wer da, das sind ja mehrere Seiten, die darüber schreiben, über das, immer wieder sehr empfehlenswert, da in die Tiefe gehen, gerade auch in Spannung, gerade in Zweifel, gerade auch in Fragen, die dann aufploppen. In die Tiefe zu gehen, lohnt sich meiner Meinung nach immer. Was Ostrau ist, es ist eine Geschichte von Frauenpower. Es ist eine Geschichte, wo die Männer, wo die Jünger, also die, die 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs sind, die, die von Jesus auch mehrfach gehört haben, ich werde sterben und wieder verstehen, dass sie wahrscheinlich einfach schon wieder vergessen haben oder so überfordert waren mit dem schrecklichen Tod, in einer Angst gefangen, im Selbstmitleid, ich weiss im Detail nicht, aber wo die Männer, wo die Jünger inaktiv waren, sind die Frauen aktiv geblieben. Ostern ist eine Geschichte von Frauenpower. Und das ist spektakulär. Und es ist eben nicht nur in dieser Ostergeschichte am Ostersonntag, eben Maria Magdalena, wo mit ihren Freundinnen am Grab sind als erstes, sondern auch in der Vorgeschichte. Ich möchte schon vorgreifen aus Markus Kapitel 15. Als erstes am Kreuz, Vers 39 und 40. Der römische Hauptmann, der gegenüber vom Kreuz stand, hatte mit angesehen, wie Jesus starb und rief: Dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Einige Frauen hatten das Geschehen aus der Ferne beobachtet. Unter ihnen waren Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Jakobus, den Jüngeren, und von Joses, sowie Salome. Also am Kreuz, wo von den Jüngern immerhin noch Johannes überliefert tätig war. Und dann gehen wir noch mal eins weiter und dann ist Johannes auch nicht mehr rum. Und zwar beim Begräbnis, also wo man Jesus dann ins Grab gelegt hat. Ein paar Vers weiter, Vers 46 und 47 aus dem 15. Markus-Kapitel. Josef aus Arimathäa kaufte ein feines Leinentuch, nahm Jesus vom Kreuz, wickelte ihn das Tuch und legte ihn in eine Grabkammer, die in einen Felsen gehauen war. Dann wälzte er einen Stein vor den Eingang. Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Joses, beobachteten, wohin er Jesus legte. Wieder sind es die beiden Frauen, Salome nicht mehr, aber die beiden, immer gemäß Markus, die wieder dabei gewesen sind. Und es war noch wichtig, dass man dann gewusst hat, weil ich nehme nicht an, dass es Navi gegeben hat oder Wegweiser gegeben hat, wo was zu finden ist. Sie haben nicht mehr wissen, wo es mit Herrn ist, logischerweise, und haben so viel überlegt. Und haben trotz des Schmerzes, den sie auch hatten, sind sie nachgegangen, sind präsent gewesen. Und ich möchte Frauen noch das dritte Mal feiern. Jetzt kommen wir in Markus Kapitel 16, Vers 1 bis 3. Am Abend, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um dem Leichnam von Jesus zu salben. Früh am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, kamen die Frauen damit zum Grab. Schon unterwegs hatten sie sich besorgt gefragt: Wer wird uns den schweren Stein vor der Grabkammer beiseite wälzen? Stoppen wir da mal in dieser Spannung. Auf jeden Fall, die Frauen haben dann gerade das Sabbatende genutzt, um das Parfüm und die teuren Kräuter und Salben auch aufzutreiben. Es war bereit, etwas auch zu investieren für das. Und das hat dann nichts mit ägyptischer Mystik zu tun, etwas zu salben oder so, sondern es ist eine Ehrerbietung. Natürlich hat es auch den Effekt, dass man dann auch Leichen, die schmeckt gleich mal, dass es natürlich dann da auch einen Gegengeruch gibt, logischerweise. Aber der Hauptfokus vom Salben ist Ehrerbietung. Und das ist ein sehr schöner Fokus, Jesus zu ehren, selbst als Leichnam von Jesus. Das Ehren finde ich sehr ein starkes Bild. Sie haben kaum anwarten, sobald es Licht hatte, sobald es nicht mehr dunkel war, sind sie losgegangen. Der frühe Vogel fängt den Wurm, das wissen wir früher besser. Aber das klingt so, wäre ich am Frühaufsteher, oder? Bin ich eigentlich nur am Dienstag, genau. Aber sie haben gerade die allererste Chance, sie haben nicht warten. Sie haben so eine Freude gehabt, Jesus zu ehren, trotz dem Schmerz. Und wie stark ist es, wenn du sagst, ich möchte Jesus ehren, trotz meinem persönlichen Schmerz? Es ist so leicht predigt. Es ist so leicht gesagt. Aber wenn wir ehrlich sind, ist es so schwer umzusetzen. Wenn man selber im Clinch ist, wenn man selber irgendwie fühlt, sich irgendwie in einer Achterbahn, dann dennoch Jesus zu ehren, ihn gross zu machen, ihn zu fokussieren. Die Frauen machen das. Und was mich weiter noch bei den Frauen fasziniert. Eigentlich ist nur schon in diesem letzten Satz, sie gehen dort her und wissen, eigentlich ist es ja chancenlos, weil der Stein, das war nicht einfach nur so ein kleines Dörrchen oder so. Man hat die Grab versiegelt aufgrund von Grabräuberei, das hat es schon gegeben. Auch Hyänen, die rumgeschlichen sind und so, die dann Freude hatten, wenn ein bisschen totes Fleisch rumgelegen ist. Und der Stein, der war richtig gross gewesen. Ich glaube, das Bild noch dabei meint es, wo man sich sieht, die sind so cookie-mässig. Plus, minus, ob es dann immer so schön ist, wahrscheinlich schon nicht, aber auch so, dass man sie rollen konnte. So ein bisschen oval oder so, wie eine Platte. Und die hast du nicht einfach so leicht hergebracht. Und es ist jetzt auch nicht so, dass der Josef das alleine machen konnte. Es wird ja noch überliefert, dass der Nikodemus auch noch geholfen hat, einem weiteren Pharisäer-Kollegen, der Jesus gelebt hat. Und so Pharisäer, das war ja oberste Schicht, die hatten mehrere Bedienstete. Ich bin überzeugt davon, dass da mehrere Männer geschafft haben, dass das Grab können versiegeln konnten. Das haben wir nicht einfach das Zweite geschafft oder ein allein und so. Und die beiden Frauen haben gewusst, sie beide als Frauen keine Chance, einfach den Stein wegzubringen. Vor allem haben sie gewusst, wie er aussieht, wie gross es war. Und einerseits ist es Ostern in kürzester Form, weil erstens haben sie begriffen, hey, wir sind eigentlich chancenlos. Wir haben keine Chance. Wir brauchen jemanden, der alles für uns macht und alles bedeutet, den Stein wegzutun. Und das ist die Geschichte von Ostern. Wir können nicht ein bisschen sündig und ein bisschen gerecht sein und das können wir jetzt schon tragen. Nein, weißt, diese Sünde die kann ich auch menschlich schaffen. Aber da bin ich froh, wenn du für mich überwindest mit deinem Blut am Kreuz. Er hat alles vergeben. Für all unsere Sünden. Für alle Vergangenen, für alle Gegenwärtigen und auch für die Zukünftigen, wenn wir uns an ihm andocken. Und das haben die Frauen gewusst, sie brauchen eine hundertprozentige Hilfe. Und Ostern ist ein Beispiel, dass Jesus Kreuz ist, dass er uns eine hundertprozentige Wiederherstellung und Hilfe gibt. Aber das Schöne ist, dass es nicht in eine falsche Passivität gibt. Die Gnade soll nicht in eine falsche Passivität führen. Ja, Jesus vergibt ja sowieso. Jesus ist ja sowieso mein Freund. Jesus ist so Gnade. Ja, das stimmt ja alles. Aber dort hätte die Frau zu Hause bleiben können. Dort können sie sagen, ja gut, okay, ist ja eh für mich gemacht. Sie sind aufgegangen, sie sind dort hergegangen, im Glauben, es kann möglich sein, dass man Jesus einbalsamieren kann, obwohl eigentlich nichts dafür spricht. Und damit haben sie alles bewiesen. Damit haben sie, wenn wir ehrlich sind, einen enormen Glauben bewiesen. Und den Glauben braucht es ja immer. Wir brauchen den Glauben, um zu sagen, Jesus, mal. Was immer man auch hört über wissenschaftliche Fakten, dies und alles, wenn man vertieft wissenschaftliche Fakten und Bibel, dann kommt man dann auf die Welt. Wie viel das aufgeht, das ist immer eindrücklich, wenn man am Kurs fokussiert. Wie sehr das Bibel immer wieder angegriffen wird, aber immer wieder zerschellt das am Ganzen, weil sie derart stark überliefert ist und derart viele Kopien hat, die das auch dann nicht in Frage stellt. Mit jeder Kopie mehr wird das immer mehr verifiziert. Ja, also in dem Sinn, wie gesagt, so stark in dem Sinn, wir dürfen den Glauben haben und das muss in dir wachsen. Und das soll nicht in dir wachsen, weil der Pastor das sagt, weil das deine Eltern von dir sagen, sondern du, jeder für sich, muss selber sagen, hey Moll, ich glaube an Jesus, ich glaube an die Auferstehungskraft. In dir muss etwas drehen. Und das ist das Zusammenspiel von Ostern. Ich muss ein Ja haben für Jesus. Aber ich weiß, es ist mir alles dreht. Und ich kann mit allem zu Jesus kommen. Ich kann 10-mal, ich kann 1000-mal auf die Schnauze fallen. Und er erreicht mir die Hand wieder. Wunderbar. Kommen wir ins Mitteldrittel, Vers 4 bis 8. Umso erstaunter waren sie, als sie merkten, dass der riesige Stein nicht mehr am Grab lag. Sie betraten die Grabkammer und da sahen sie auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der ein weißes Gewand trug. Die Frauen erschraken sehr. Aber der Mann sagte zu ihnen, hab keine Angst, ich suche Jesus aus Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden. Seht her, das ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Und nun geht zu seinen Jüngern und zu Petrus und sagt ihnen, dass Jesus euch nach Galiläa vorausgehen wird. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Da flohen die Frauen aus dem Graben, liefen davon, Angst und Schrecken hatte sie erfasst. Sie redeten mit niemandem darüber, so entsetzt waren sie. Also ihr grosser Glaube ist belohnt worden, das Grab ist offen gewesen, können reingehen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie mega verschrocken sind, wo plötzlich jemand dort hockt, oder? Im Grab. Ich nehme an, es ist trotzdem Öffnung, mega dunkel dort drin. Schmeckt ihn vielleicht, ich weiß nicht, ob er allein dort war in diesem Grab, ob es noch andere hat. Man nimmt ja, dass er allein war, man weiß es letztlich nicht. Auf jeden Fall wirklich völlig verständlich, dass man verschreckt. Und der Engel mit dem weißen Gewand, er betont ja noch, eben Jesus Christus, der Kreuzigte, einfach zum klar zu zeigen, ist nicht irgendwie Jesus ist schon schwer verletzt, dann noch reinkommt und hat sich da jetzt wieder zurechtgewindet und so, wie es auch eine gewisse Theorie dann auch noch gegeben hat letztlich und so. Nein, er ist gekreuzigt, er ist gestorben, aber er ist wieder auferstanden. Da gibt es keine Verwechslung. Man tut den Tod auch nicht negieren, der hat stattgefunden. Der schreckliche, schmähliche Tod hat stattgefunden, aber er ist auferstanden. Der Kreuzigte ist wieder auferstanden. Er ist wieder da. Und ist noch spannend, die Frauen sind dann gleich überfordert gewesen, verständlich, oder? Als erstes Mal, der Stein ist weg, eine positive Frau, man geht dort rein. Plötzlich ein Engel dort, völlig, und immer wieder in der Bibel, wenn die Leute Engel erleben, verschrecken sie zuerst, oder? Wenn sie die unsichtbare Welt derart frappant in die menschliche Welt kommt, dann kann das im ersten Moment überfordern, oder? Und auf alle Fälle ist das wirklich, sind die Frauen sind geflohen, sie sind wie überfordert mit all dem, auch mit dieser Botschaft. Er ist wirklich auferstanden. Weil sie haben sie nicht direkt von Jesus gehört. Dass er auferstanden ist, wow, und gleich überfordert. Und ich finde das auch schön in dem Sinn, dass dann auch eine Gottesfurcht dann mitschwingt, aber keine Angst. Und sie sind wie im ersten Moment so gottesfürchtig und so überfordert gewesen, dass sie den Auftrag, den sie auf dem Engel hatten, gar nicht, noch nicht können umsetzen können. Das Spannende ist, dass eigentlich da offiziell das Markus-Evangelium aufhört. Und die restlichen Vers, Vers 9 bis Vers 20, sind dazugekommen vom Johannes. Genau, ja, mega spannend. Eben spannend, wenn man tiefer geht, dass es wieder Fragen löst, aber neue Fragen auftaucht. Das ist auch das Coole. Wir haben das Leben lang Zeit, an diesen Sachen zu arbeiten und zu vertiefen. Genau, da gibt es auch wieder mehrseitige Abhandlung darüber, wieso und was das eben gut ist. Auch im Wuppertaler unbedingt auslernen, wenn ihr das vertiefen wollt. Ich möchte es kurz machen. Eben, es spricht auch wieder von dem Ungeschliffenen, der Markus, der im Auftrag von Petrus geschrieben hat. Markus war nicht direkt Augenzeuge, aber der Petrus ist Augenzeuge, logischerweise. Er hat dann wie, dass der Gemeinde verantwortet, man kann mit so einem Ende hören. Mit so einem Hashtag-Ende. Ich habe das Gefühl, ich schaue einen wunderbaren Film und plötzlich ist es so überstürzt fertig. Man kennt das andere Extrem, oder? Wenn der Pastor sagt, jetzt komme ich zum Schluss und dann geht es gleich noch 20 Minuten. Beides ist nicht gut. Ein sauberer Schluss, ja, einfach ausgewogen, gut. Aber auf jeden Fall, es wirkt wie ein hastiges Ende jetzt. Und er tut sogar mit einer Spannung enden. Er tut sogar mit dieser Spannung enden, dass sie den Auftrag haben vom Engel, erzählen sie. Und der letzte Satz ist, dass sie niemandem etwas gesagt haben. Come on, ich finde das eindrücklich. Dass das nicht glattbügelt worden ist, dass man nicht gesagt hat, ja, nein, das kann man nicht so schon stehen lassen und so. In your face, einfach stehen bleiben so. Mega cool. Aber dann die das zusammengetragen haben, die Bibel dann letztendlich, haben dann gefolgt, nein, das ist jetzt gerade eins zu viel. Und sie haben dann noch einen Textschlieferung, den Johannes hat, er hat ja Zeit gehabt, er hat mehrere Jahrzehnte Zeit gehabt, zum Schreiben. Man hat von Johannes noch ein weiteres Textding gefunden und man hat das Überbleibsel an Markus angehängt, weil man hat gefunden, hey, nein, in dieser Spannung können wir es jetzt gleich nicht lassen. Also nicht die Evangelisten selber, sondern dann nachher die Kirchenväter, die das zusammengesetzt haben und haben dann gesagt, man macht da noch einen Schluss. Am Recht ist es ja schön, es gibt einen sehr schönen Schluss. Aber eigentlich, wenn man es textlich anschaut, ist es ein Unterschied. Der Markus schreibt sehr direkt, kurze, einfache Sätze. Und nur schon ein paar Sätze jetzt im Nachtrag merkst du den Einfluss von Johannes. Längere Sätze und eher ein bisschen noch intellektueller. Genau so. Aber wie gesagt, im Wuppertal tut es noch besser ausdeutsch als ich. Ich möchte auch weitergehen. Jetzt gehen wir in den Text rein, Vers 9 und 13, zum Abschluss. Jesus, auf die Uhr schauen, oder Paul? Jesus war früh morgens am ersten Tag der Woche von den Toten auferstanden und erschien zuerst Maria aus Magdala, die er von 7 Dämonen befreit hatte. Sie lief zu den Jüngern, die um Jesus trauerten und weinten, und berichtete ihnen, Jesus lebt, ich habe ihn gesehen. Aber die Jünger glaubten ihr nicht. Danach erschien Jesus zwei von ihnen in einer anderen Gestalt, als sie unterwegs von Jerusalem aufs Land waren. Sie kehrten gleich nach Jerusalem zurück, um es den anderen zu berichten. Aber auch ihnen glaubten sie nicht. Es ist noch spannend, Johannes, wie er das schreibt, ist ja augenzügig von all dem, von dem doppelten Zweifel. Spannend ist auch, dass er Maria von Magdala nochmal betont, in dem Sinn von sieben Dämonen. Und ich glaube, er macht das, das ist eine Interpretation von, ich weiß gar nicht, der Rienecker, glaube ich, und von mir, dass die sieben Dämonen ist wie das Bild davon, von dem Gipfel der Knechtschaft. Sieben als die Zahl der Vollkommenheit, Vollkommenheit im Negativen, vollkommen mit Dämonen, also voll mit Dämonen und voll wiederhergestellt, als erste Augenzeugin von Jesus Auferstehung. Also es hat komplett geändert. Und egal, was für Lasten, Sünden, Dämonen in mir uns tragen, Maria Magdalena hat den Gipfel, ist am Gipfel gewesen von der Sünde in dem Sinn und ist völlig ein anderes Ding gekommen. Und eine mega Verheißung, was immer du auch verstrickt bist, was immer du verstrickt bist und manchmal auch wieder versucht aufzukommen, wo du es abgeleitet hast, wir dürfen es immer wieder ablegen. Wir sollen es immer wieder ablegen. Wir sind berufen zur vollen Freiheit, was immer auch die Vergangenheit und Geschichte war, was immer dich auch gegenwärtig noch drückt. Und das Schöne ist, also nehmen wir mal schön am Zweifel. Schön am Zweifel ist, dass es so steht, dass es wieder nicht glatt bügelt worden ist. Ich habe schon Palmer erwähnt, dass mir das Bibel außerordentlich gefällt, dass die Bibel sehr ehrlich mit Zweifeln umgeht und dass Gott ein Gott ist, der unsere Zweifel auch aushaltet. Aber schön ist, dass wir nicht in den Zweifel hocken bleiben, sondern dass es etwas mit uns macht, dass man es eben vertieft, dass man austauscht, dass man vielleicht auch jammert und sagt, ich verstehe das nicht, was läuft. Das ist wichtig, dass man wieder in eine Diskussion kommt. Und was auch schön ist am Zweifel, finde ich, ist, dass man sagt ja manchmal, oder? So der antike Mensch, der ist doch leichtgläubig. Ja, zu Jesu Zeit sind doch alle leichtgläubig. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt. Ich höre das schon ab und zu. Die haben ja noch nicht die wissenschaftlichen Fakten von heute und noch nicht eine Aufklärung gehabt, wie wir es jetzt in modernen Europa haben, die Aufklärung und so und alles. Also ich höre das immer wieder und finde das auch ein nachvollziehbares Argument. Aber es geht eben nicht auf. Es geht nicht auf, weil der Mensch aus der Antike ist sehr pragmatisch gewesen. Die Bibel ist ja relativ pragmatisch geschrieben. Da kann man so viel ausschmücken und blumig schreiben. Die Bibel ist sehr pragmatisch geschrieben, sehr bodenständig. Wieso? Der Mensch von der Antike ist bodenständig und pragmatisch gewesen. Und das vergisst man immer wieder. Nicht auch leichtgläubig. Ja, in 2000 Jahren sind wir dann ein bisschen gescheiter, oder? Nein, im Gegenteil. Die sind sehr pragmatisch, bodenständig und auch kritisch gewesen. Finde ich cool. Und was ich auch noch schön finde, ist, dass nicht erst bei den Frauen zweifelt haben. Sonst könnte ja das Gefühl kommen, ja gut, Frauen haben ja damals eh nicht viel zu sagen gehabt. Wenn eine Frau sagt, so ist es okay. Auch bei den Emmaus-Jüngern haben sie genau gleich Zweifel gehabt. Und Johannes hat das geschrieben gehabt, und das war auch einer von denen, der auch zweifelt hat. Und denkst du, okay, aber dann kommt Maria Magdalena und eben dann die Maria vom Jakobus und vom Josef und dann kommen die beiden Emmaus-Jünger, wir sind schon vier Augenzeuge. Come on, also weißt du, irgendwie ist ja... Und unabhängig sind die ja gekommen. Und ich glaube einfach, dass da etwas versteckt ist von dieser Osterbotschaft. Wir wissen ja, dass wir immer die Bibel vom Ende aus lesen können. Wir wissen immer das Happy End. In allen Geschichten, in allen Schicksalsschlägen, in allen Schwierigkeiten wissen wir das gute Ende. Und Ostern ist nur im Schlussakt positiv. Und das ist ja das Wichtigste, das Beste zum Schluss. Ostern ist Geschichte von Verrat. Ostern ist Geschichte von den Jüngern, die schlafen. Jesus hat seine schwärzeste Stunde. Ostern ist Geschichte von Hohn und Spott, Dornenkrone, Auspeitschung, am Kreuz sterben, am Grab, tot sein, Verzweiflung. Und das hat sich so tief in die Herzen von diesen Jüngern eingraviert, dass die Hoffnung, die plötzlich aufgeblauscht ist, dass das wie befordert hat und gesagt hat, nein, das kann nicht sein, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Wir vergessen es immer wieder, das Ostern, wir drohen immer wieder, dass das selbstverständlich anschaut, weil wir es ja immer wieder feiern und immer wieder neu feiern. Aber es ist erste Ostern ist ein riesiges Wunder gewesen. Ein so ein grosses Wunder, dass die Jünger, die ja gewusst haben, dass er so wird kommen, überfordert waren damit, wo sie gehört haben, dass er wirklich auferstanden ist. Das ist so ein, Zeitwende gsi, wo man wahrscheinlich gar nicht, wo ich nicht wirklich einordnen kann, weil ich nicht Zeitzeuge gsi bin. Aber wir dürfen uns an dem festheben. Und wir dürfen wissen, dass aber das soll kleiner werden. Darum habe ich noch ein gutes Schlusswort gefunden.